Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kurzgeschichtensammlung zu machen zum Thema Angst. Uns fasziniert das Thema und wir wollten da gerne andere Autoren einladen, dass sie mit uns dieses Thema bearbeiten. Und zwar im Rahmen eines Jahreszyklus, 12 Monate. Jeder Monat sollte zumindest in der Peripherie auftauchen, in der Geschichte oder vielleicht sogar einen gewissen Inhalt bieten. Wir haben da ein paar Nachwuchsedelsteine der deutschen Fantastik geangelt. Einer davon sitzt hier im grünen Pullover, der Thomas Karg. Die beiden anderen sind nicht hier. Und ansonsten hatten wir das Glück, auch ein paar bekannte Autoren dafür zu begeistern. Zum Beispiel, wer ist drin? Markus Heitz ist mit drin und Oliver Plaschka und Dieter Winkler. Und die Gebrüder Tod. Das sind Stefan und Thomas Lindner. Thomas Lindner von Schandmaul, vielleicht kennt man die Band. Die schreiben auch. Und ich lese jetzt einfach aus der Mai-Geschichte mal ein Stück vor. Das ist unsere, die Ritter der Tafelrunde. Wenn's hart auf hart kommt, entscheidet sich in einem einzigen Augenblick, ob du ein echter Ritter bist oder nicht. Ob du Schiss kriegst oder ruhig bleibst, hatte Christopher damals zu mir gesagt und dabei mit seinem scharf geschliffenen Holzschwert einen Eichenschößling geköpft. Es war das Jahr gewesen, in dem Timothy Mulgrew und auch Andrew verschwanden. Es war auch das Jahr, in dem sich meine Eltern scheiden ließen. Das letzte Jahr, das wir in Cool Springs verbrachten, dem kleinen Ort hoch oben in den Rocky Mountains. Der Winter war in jenem Jahr ungewöhnlich kalt, hatte sich wie ein böser Zauberer mit aller Gewalt in das Gebirgsmassiv gekrallt, als könnte er mit seiner dunklen Macht dem aufkeimenden Frühling trotzen. So hatte es noch im März und auch ein paar Mal im April kräftig geschneit. Und des Nachts hatte die frostige Hand des Zauberers Cool Springs mit eisernem Griff in ihrer Gewalt gehabt. Doch dann verließen ihn letztendlich seine Kräfte und er musste dem Licht weichen. Und Anfang Mai setzte ungewöhnlich spät die Schneeschmelze ein. »Wir gründen auch eine Tafelrunde, so wie Artus in den Büchern«, rief Christopher und sprang von meinem Bett auf. Wir hatten uns bei mir getroffen, um Gruselcomics zu lesen. Aber danach hatte uns die Langeweile übermannt. Chris war mit seinen Eltern vor 5 Jahren hierher gezogen, nachdem sein Vater einen Job in der Forstverwaltung von Tannehoe bekommen hatte. Wir hatten uns von Anfang an gut verstanden und mittlerweile war er mein bester Freund. Wir liebten es, in den Wäldern rund um den Ort herumzustreifen, und wir hatten beide eine Leidenschaft für das alte Rittertum, besonders für die Artus-Sage. Wir sammelten und lasen alles, was wir darüber in die Finger kriegten. Wir schnitzten uns Schwerter aus festem Lärchenholz, bauten uns Schilde, von denen die ersten viel zu groß und zu schwer für den Schildarm eines Elfjährigen waren. Wir studierten die Gebräuche bei Hofe und träumten von Abenteuern, Ruhm, Ehre und wahrer Freundschaft. »Ja, wir schwören, für das Gute zu kämpfen und für die Gerechtigkeit«, stimmte ich ein. Wir hatten schon sehr viele gute Ideen gehabt, aber diese hier war mit Abstand die beste. »Wir leisten einen Schwur, der gilt dann unser ganzes Leben, und wir besiegeln ihn mit unserem Blut«, verkündete Chris. Und als er mein Zögern bemerkte, sagte er, »Komm schon, Nick, das muss sein. Artus hätte das sicher auch gemacht. Oder bist du ein Schisser?« »Okay«, sagte ich, »denn ich wollte ganz sicher kein Schisser sein. Dann machen wir es mit Blut.« In der Schule fragten wir auch Andrew und Mark. Natürlich waren sie sofort dabei. »Wir müssen uns Namen von Rittern aus der Artus-Sage geben. Also ich bin schon mal Artus«, stellte Chris klar und wirkte sehr zufrieden mit seiner Wahl. »Dann bin ich Lancelot«, rief ich schnell, um mir auch den Namen eines bedeutenden Ritters zu sichern. Chris zog die Augenbrauen in die Höhe. Hey, Lancelot hat aber Artus verraten. Weißt du's nicht mehr? Er war hinter seinem Rücken in Artus' Frau verliebt. Ich finde Lancelot aber cool. Außerdem hast du doch gar keine Freundin, gab ich zurück. Und wir lachten. Mark dachte einen Moment nach. Ich will Merlin sein. Das ist der einzige aus der Geschichte, den ich noch kenne. Aber Merlin ist kein Ritter, sagte Chris. Na und? Ich will aber Merlin sein. Mark kickte ein Steinchen weg. Wir brauchen vielleicht einen Zauberer, gab ich zu bedenken, und Chris nickte. Du kannst Gawain sein, sagte ich zu Andrew. Er verzog das Gesicht. Nee, Gawain ist ein Scheißname. Der will ich nicht sein. Ich will auch ein cooler Ritter sein. Ich will berühmt werden, wie Michael Jackson, damit man mich noch in 1000 Jahren kennt. Dann kannst du doch Galahad sein, schlug ich vor. Galahad findet den heiligen Gral, der ewiges Leben bringt, sagte ich. Und das überzeugte Andrew. Wir trafen uns nach der Schule am alten Schuppen hinter der Sporthalle, um den Schwur zu leisten. Der Schnee war schon fast weggeschmolzen. Die ersten Blumen reckten ihre Köpfe der Sonne entgegen. Chris hatte sein Taschenmesser mitgebracht. Ich hatte Bammel, denn ich hatte mich noch nie absichtlich geschnitten. Jeder schneidet sich in den Handballen. Chris machte den Anfang und verzog keine Miene dabei. Dann gab er das Messer an Mark. Oh Mann, muss das sein? Na los, mach einfach, sagte Chris. Und Mark machte einen Schnitt. Au, rief er, als er das Blut sah. Mehr aber auch nicht. Andrew war an der Reihe. Er atmete tief durch und zog die Schneide über den Handballen. Dann gab er das Messer mir. Mein Herz pochte. Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Ich setzte schließlich an, zögerte aber noch. Na los, Nick, mach schon, drängte Chris. Es tut gar nicht so weh. Stimmt's? Die anderen nickten. Ich hatte Angst vor dem Schmerz und dem Blut. Aber ich wollte unbedingt dazugehören und nicht ausgelacht werden. Ich legte die Klinge an und machte eine kurze Bewegung. Das Messer war viel schärfer als erwartet. Der Schnitt wurde tief und es tat weh. Aber ich verbiss mir jeden Laut. Blut quoll hervor und lief mir warm über die Hand. Stolz und gleichzeitig erleichtert reichte ich Chris sein Messer zurück. So, macht eine Faust und jetzt kreuzen wir die Hände im Kreis. Wir taten, was Christopher sagte. Für die Ehre, rief er immer wieder und wir stimmten in seinen Ruf ein. Meine Mutter war nicht begeistert, als sie das getrocknete Blut und den Schnitt bemerkte. Aber Mom, das war der Schwur. Nur so kann man ein echter Ritter sein. Du kannst auch ein Ritter sein, ohne dich zu verletzen. Das war doch sicher Christophers Idee. Hoffentlich entzündet sich das nicht. Dad kam herbei. Er will doch nur dazugehören, Diana. Ich habe in seinem Alter auch solche Mutproben gemacht. Hast du dir den Schnitt mal angesehen? Sowas kann eine Blutvergiftung geben. Mom wurde laut, wie so oft in letzter Zeit, und Dad tat es ihr gleich. Hör auf, den Jungen in Watte zu packen! Wie soll er da auf das Leben vorbereitet werden? Ich floh die Treppe hinauf. Es war an der Tagesordnung, dass meine Eltern sich über alles stritten, und sie wurden immer lauter dabei. Mein kleiner Bruder Liam stand in der offenen Tür zu seinem Zimmer. Er trug den Bärchenschlafanzug, presste sein Stoffpferd an die Brust und nuckelte am Daumen. Mit feuchten Augen sah er mich an. Ich nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm in mein Zimmer, wo wir uns die Bettdecke über den Kopf zogen und ich ihm im Schein der Taschenlampe leise von den tapferen Rittern der Tafelrunde erzählte, während sich unsere Eltern unten weiter anbrüllten. »Ich will auch ein Ritter sein«, flüsterte mein Bruder nach einer Weile. »Das geht aber nicht, Liam«, erwiderte ich. »Du bist erst 6, das ist noch viel zu klein.« »Nein, ich bin auch ein Ritter«, begehrte er auf, »wie in den Märchen.« »Damit musst du noch ein paar Jahre warten«, raunte ich bestimmt, und Liam presste schmollend sein Stoffpferd an die Brust. Eine glitzernde Träne rollte seine weiche Wange hinab und verlor sich in der Mähne des Pferdchens. Am nächsten Morgen herrschte in der Küche noch immer Eiszeit zwischen meinen Eltern, wie Dad es einmal genannt hatte. Dann klingelte das Telefon. Mom sprach eine Weile mit irgendjemandem in der Leitung. Als sie aufgelegt hatte, kam sie mit noch düstererem Gesicht zu uns zurück. Timothy Mulgrew, ein Junge aus meiner Schule, wurde vermisst. Ihm ist sicher was zugestoßen. Es ist unsere heilige Pflicht, ihn zu finden. Oder seine Leiche, falls er ermordet worden ist, sagte Chris in der ersten Pause auf dem Schulhof. Andrew, Mark, er und ich sahen uns an. Timothy Mulgrew war eine Klasse höher als wir. Wir kannten ihn kaum, aber es stand in unser aller Augen. Wir waren Ritter. Wir würden losziehen und ihm helfen, falls er Hilfe benötigte. Außerdem werden wir berühmt, wenn wir ihn finden. Stellt euch mal den Rummel vor. Sie werden in der Zeitung von uns berichten, vielleicht sogar im Fernsehen, rief Andrew. Wir verabredeten uns für den Nachmittag bei Chris, um die umliegende Gegend von Cool Springs abzusuchen. Wir durchkämmten den Wald und auch das verwaiste Grundstück der Millers. Hier hatten wir uns früher getroffen, um die Fenster des verlassenen, heruntergekommenen Hauses mit Steinen einzuschmeißen. Aber es gab keine Spur von Timothy Mulgrew. Wir suchten die alte Eisenbahnstrecke ab, aber auch hier gab es keinen Hinweis. Vielleicht ist er unten ins Wehr gefallen, gab Mark zu bedenken. Das Wasser ist sehr kalt. Vielleicht ist sein Herz stehen geblieben. Ich habe mal an meinen Großvater erzählen hören, dass das einem Kameraden von ihm im Krieg passiert ist. So zogen wir hinunter zum großen Wildbach, der bei der Schneeschmelze immer enorm viel Wasser führte. Er war der Grund dafür, dass unser Ort seinen Namen trug. Und er wurde in einem Kanalsystem unter Cool Springs durchgeleitet, weil er früher im Frühling regelmäßig über die Ufer getreten war. Wir standen unten am Wehr. Könnt ihr was sehen? Fragte ich die anderen. Mir war nicht wohl bei der Sache. Ich war noch immer schockiert darüber, dass einem das Herz stehen bleiben konnte, wenn man in kaltes Wasser fiel. Wenn er nicht untergegangen ist, ist er hier nicht, stellte Christopher fest. Nein, er ist nicht untergegangen, sagte Mark. Leichen schwimmen immer oben auf dem Wasser. Mein Blick fiel auf die Betonwand hinter dem Wehr, von wo der Bach aus der Kanalisation austrat. Die schwarze Öffnung sah mit ihren Gitterstäben wie ein hungriger Schlund aus. Und wenn er da reingegangen ist? Vielleicht lebt er noch, aber kommt nicht wieder raus. Ich zeigte auf den Zugang zur Kanalisation. Glaube ich nicht, sagte Christopher. Da kann man doch gar nicht rein. Und außerdem ist es strengstens verboten. Vielleicht ist er ja doch irgendwie durch die Stäbe gekommen, antwortete ich und kletterte die Böschung hinab in Richtung des Auslaufs. Die anderen folgten mir. Und wirklich, der Rost hatte zwei der dicken Stäbe durchgefressen, sodass man sich hindurchschieben konnte. Er musste die ganzen Jahre unbemerkt geblieben sein oder man hatte sich nicht weiter darum gekümmert. Da könnte er durchgepasst haben, bekräftigte ich. Es herrschte einen Moment Schweigen zwischen uns. Vermutlich wog jeder für sich ab, ob es den Ärger wert war, den wir kriegen würden, sollte uns jemand dabei erwischen. Wir brauchen Taschenlampen, sagte Christopher schließlich und traf die Entscheidung damit für uns alle. Und Gummistiefel müssen wir anziehen. Etwa eine Stunde später betraten wir das gähnende, feuchte Maul der Kanalisation. Wir schlängelten uns durch den Spalt im Gitter und folgten einem gemauerten Sims, der 1,5 Meter breit war und etwa 1 Meter oberhalb des Wasserspiegels entlang führte. In der Zeit vor der Schneeschmelze und auch wenn sie vorüber war, führten die Kanäle viel weniger Wasser. Doch jetzt wurde das Stapfen unserer Gummistiefel vom Rauschen und Gurgeln des Hochwassers jenseits des Geländers, mit dem der Mauersims gesichert war, übertönt. Wir verständigten uns mit Handzeichen. Chris hatte die Führung übernommen. Je tiefer wir vordrangen, desto dunkler wurde es und desto mehr roch es nach feuchtem Stein und Moder. Von der Decke fielen dicke, eiskalte Tropfen, die uns gelegentlich in den Kragen oder auf die Schultern klatschten. Unsere Taschenlampen schnitten wie Lichtschwerter in die Dunkelheit. »Da ist eine Ratte!« rief Christopher über das Rauschen hinweg, und alle Lichtkegel suchten hastig den Boden vor uns ab. Im Schein der Lampe sah ich etwas weghuschen. Ob Timothy hier wirklich hineingegangen war? Bald darauf kamen wir in einen Raum mit einer Abzweigung. Auf der einen Seite führte der Weg eine Treppe hinab. Auf der anderen Seite lief der Gang schnurgerade weiter. Hier drinnen war das Rauschen etwas leiser. Vielleicht, weil der Luftraum größer war, vielleicht auch wegen der verwinkelten Bauweise des Mauerwerks. »Da unten geht's ganz sicher in die alte Kanalisation«, Chris leuchtete auf den Treppenabgang. »Mein Vater hat mal erzählt, dass unter dem Ort ganz alte Tunnel sind. Ab hier müssen wir uns aufteilen, aber dieser Raum ist unsere Kommandobasis.« »Das ist auch ein prima Geheimversteck«, fügte Mark hinzu und sah sich staunend um. Chris suchte bereits mit seiner Taschenlampe nach Spuren. »Galahad und Merlin, ihr geht links weiter. Lancelot und ich nehmen die Treppe. Wir treffen uns in einer halben Stunde wieder hier. Alles klar, Ritter, der Tafelrunde?« Wir verglichen unsere Uhren miteinander und dann trennten wir uns in Zweiergruppen. Die Stufen waren unbequem hoch, feucht und glänzten. Chris stieg vor mir hinab. Die Taschenlampe hielt er wie einen Scheinwerfer vor sich. »Hier stinkt's ekelhaft«, sagte ich und presste mir die Hand vor die Nase. »Was denkst du denn? Das ist hier die Kanalisation.« Ich schämte mich, als er lachte, doch ich war ihm nicht böse. Er hatte ja recht. Ich benahm mich wie ein Kind. Entschlossen nahm ich die Hand aus dem Gesicht und stellte mich dem Gestank. Eine Weile lang stapften Chris und ich weiter hinab, bevor wir unten wieder an einer Gabelung ankamen. Chris leuchtete einmal in den einen, dann in den anderen Gang. »Ich gehe hier lang und du da. Wir erforschen das Gebiet, dann treffen wir uns gleich wieder hier. Diesmal nur 5 Minuten, Lancelot.« Ich nickte. Als der Schein von Christophers Taschenlampe im linken Gang verschwand, wurde mir mulmig zumute. So ganz allein hier unten? Dennoch trottete ich los. Ritter waren schließlich mutig, oder etwa nicht? Ich dachte an die Helden der Tafelrunde. Sie hätten ganz gewiss nicht gezögert, es alleine mit der Dunkelheit aufzunehmen, wenn es darum ging, einem Verschollenen zu helfen. Kurz darauf, ich hatte noch nicht einmal alle Ritter der Tafelrunde in Gedanken aufgezählt, wurde das Rauschen wieder lauter. Ich kam an einen breiten Kanal, der Abwasser führte. Nach etwa 30 Metern, gerade noch erkennbar im Schein meiner Lampe, spannte sich eine Brücke aus rostigen Eisenrohren über den Wasserlauf. Die Geländer an beiden Seiten wirkten dünn und verbeult. Darunter stürzte das Wasser in die Tiefe. Ob Timothy dort hinuntergefallen war? Meine Finger klammerten sich fest um den Griff der Taschenlampe, während ich mich der Konstruktion näherte. Plötzlich lief mir ein Schauer über den Rücken, als ob mich irgendwer beobachtete. Hastig leuchtete ich in alle Richtungen, auch nach oben und unten. Doch da war niemand. Am liebsten wäre ich auf der Stelle zurück zum Treffpunkt gelaufen, aber ich wollte nicht zu früh klein beigeben. »Jetzt sei kein Mädchen, Lancelot«, flüsterte ich mir zu und ging voran. Die Brücke quietschte und knarrte, als ich sie betrat, aber ich wollte sie noch überqueren und sehen, was auf der anderen Seite war. Schließlich musste ich etwas zu berichten haben, wenn ich mich wieder mit den anderen Rittern traf. Schritt für Schritt schob ich mich über die Brücke. Unter mir prasselte und gurgelte das Wasser hinab. Als ich auf der anderen Seite ankam, vernahm ich ein Geräusch. Ich erstarrte. Erst jetzt erkannte ich, dass in der Wand vor mir auf Kopfhöhe die kreisrunde Öffnung eines mächtigen Rohres klaffte. Ich starrte direkt hinein. Das Loch barg eine Finsternis, die so undurchdringlich war wie Tinte. Allein der Anblick machte mir das Atmen schwer. Plötzlich war darin ein Scharren, als rutschte etwas über den Boden des Rohres. Trotz des Wasserrauschens konnte ich es deutlich hören. Und es kam näher, genau auf mich zu. Ja, nun hat sich also der Junge da unten in die Kanalisation vorgewagt, auf das Rohr zu, irgendwas scharrt da drin und kriecht vielleicht auf ihn zu. Wie es weitergeht, kann man natürlich im Buch nachlesen. Unsere Zeit reicht nicht aus. Die 12 Monate Angst. Es sind also 13 Geschichten, obwohl es 12 Monate Angst heißt, weil wir einen ganz besonderen Monat mit drin haben, den 13. Monat. Den hat Markus Heitz übernommen. Er hat die Herausforderung also angenommen und einen 13. Monat erschaffen. Darum also 13 Geschichten in diesem Buch. Kaufen kann man das beim Verlag Thorsten Loff. Oder hier hinten am Signiertisch kann man es kaufen, genau. Wir werden auch noch ein paar Minuten da sein, für den Fall, dass es jemand haben will und wir auch gleich reinkritzeln sollen. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und damit gebe ich jetzt ab, wer auch immer jetzt kommt. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.